Wer fragt, ob Frauen in Deutschland heute die Rechte haben, die ihnen zustehen, muss zunächst einmal definieren, welche Rechte er denn damit meint. Frau Kaden und ich haben lange über diesen Titel gebrütet und sind schließlich auf diese Version gekommen. Natürlich haben Frauen Rechte, und das werden wir auch gleich alles hören. Die Frage ist nur, reicht das? Also, haben Sie die Rechte, die Ihnen zustehen? Welche Rechte sind gemeint? Man könnte denken an staatsbürgerliche Rechte, an zivilrechtliche. Man könnte zum Beispiel an eine geschlechtergerechte Besteuerung denken, an Regelungen im Sozialrecht, im Arbeitsrecht, wo es um die Gleichstellung der Geschlechter besonders geht. Dies alles könnte man sagen, aber Sie werden selbst sehr schnell erkennen, dass das den Rahmen eines solchen Referates am frühen Morgen noch dazu sprengen würde. Ich beschränke mich deshalb im Wesentlichen auf das bürgerliche Recht und ich bitte Sie, mir zu erlauben, zuvor einen kleinen historischen Rückblick zu wagen. Erst nach diesem Rückblick wende ich mich dann der sogenannten Neuzeit zu. Das ist also die Zeit ab Inkrafttreten unseres Grundgesetzes am 23. Mai 1949, ziemlich genau also die Zeit, die seit 63 Jahren über uns hereingebrochen ist. Der historische Rückblick, das Frauenwahlrecht. Wir alle halten es heute für selbstverständlich, das war es nun wahrhaftig nicht. Am 12. November 1918 verkündete der Rat der Volksbeauftragten das aktive und passive Wahlrecht für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen in Deutschland. Drei Tage vorher, am 9. November 1918, hatte die sogenannte Novemberrevolution, das wissen wir alle und das ist ja auch kürzlich erst wieder in unser Gedächtnis gerufen worden, zum Thronverzicht des Kaisers geführt und zur Gründung der Deutschen Republik unter Scheidemann. Die neue Reichsregierung bildete den Rat der Volksbeauftragten, der dann, wie ich eben erwähnt habe, drei Tage später das Wahlrecht für alle mindestens 20 Jahre alten Deutschen, also auch für alle Frauen, verkündete. Dieser historischen Großtat war ein Kampf von mehr als 120 Jahren vorausgegangen, den ich natürlich hier nur ganz kurz skizzieren kann. Die Forderung nach gleichmäßiger Teilhabe der Frauen am allgemeinen Wahlrecht, also am politischen Leben, geht, wie Sie wissen es alle, auf die Französische Revolution zurück. Deren Schlagworte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit kennt jeder. Von Schwesterlichkeit war keine Rede. Folgerichtig schloss die Französische Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 die weiblichen Bürger ausdrücklich aus. Mit der Begründung, eine Frau sei nur in ihrer Familie und im Haushalt am rechten Platz. Ein Argument, das wir alle schon mal gehört haben. Es war die Schriftstellerin Olympe de Gouges, die als erste Frau gleiche politische Rechte für Frauen forderte und ihrerseits die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin veröffentlichte. Diese Erklärung beginnt mit dem historischen Satz, den Sie alle kennen. Ich zitiere, die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. De Gouges forderte ausdrücklich das Wahlrecht für Frauen und die gleichberechtigte Teilhabe der Frauen an den politischen Gremien. Ihre Forderung war lebensgefährlich. Tatsächlich zahlte sie und mit ihr eine große Zahl anderer mutiger Frauen diese Kampagne mit dem Leben. Sie wurde 1793 zusammen mit anderen Frauen durch die Guillotine geköpft. Nachdem der männliche Revolutionsrat beschlossen hatte, ich zitiere, dass Kinder, Irre, Minderjährige, Frauen und Kriminelle kein Bürgerrecht genießen. Allein diese Aufzählung und die Reihung ist ja wirklich hübsch. Fast 100 Jahre später forderte in Deutschland Hedwig Dohm zusammen mit einer großen Zahl bürgerlicher Frauenbewegung das Stimmrecht für Frauen. Hedwig Dohm argumentierte unter anderem wie folgt: Die Frauen haben Steuern zu zahlen wie die Männer. Sie sind verantwortlich für Gesetze, an deren Beratung sie keinen Anteil gehabt haben. Sie sind also Gesetzen unterworfen, die andere gemacht haben. Das nennt man in allen Sprachen der Welt Tyrannei. Einfache, absolute Tyrannei. Sie mag noch so milde gehandhabt werden, sie bleibt Tyrannei. Die Frau besitzt wie der Sklave alles, was man ihr aus Güte bewilligt. Folgerichtig hielt Dom das Frauenwahlrecht für den Schlüssel der politischen Veränderungen. Die ihr und einer großen Zahl von Frauenverbänden entgegengebrachten Widerstände sind bekannt. So erklärte zum Beispiel der Bund gegen Frauenemanzipation, der hieß wirklich so, das Frauenstimmrecht zum nationalen Unglück und begründete dies so, wiederum Zitat: Es steht zur Diskussion, ob der heutige Staat wie bisher von Männern und nach männlichen Grundsätzen verwaltet und regiert werden soll oder ob man die Frauen zur Mitregierung heranziehen und ihnen damit einen Einfluss einräumen will, der sich leicht zur Vorherrschaft auswachsen und dem ganzen Staatsleben ein weibisches, kraftloses Gepräge geben könnte. Wer also, immer noch Zitat, wer also das Frauenstimmrecht nicht will, darf die Emanzipation in Ehe, Familie und Beruf nicht zur Blüte kommen lassen. Zitat Ende. Der Kaiser höchstpersönlich half solchen Bestrebungen nach. Er erklärte den deutschen Frauen, ihre Hauptaufgabe liege nicht auf dem Gebiet der Vereins- und Versammlungen und nicht im Erreichen von vermeintlichen Rechten, in denen sie es den Männern gleich tun können, sondern, und nun wundern wir uns nicht, in der stillen Arbeit im Haus und in der Familie. Aber die Geschichte ließ sich nicht aufhalten. Nach vergeblichen Versuchen stellten schließlich 1917 mitten im Ersten Weltkrieg die Sozialdemokraten im Reichstag die Forderung nach dem Frauenwahlrecht. Zwar scheiterten sie auch mit diesem Antrag, aber als die Revolution kam, ein Jahr später, gab es kein Halten mehr. Sie endlich öffnete das Tor zur Einführung des Allgemeinen, also auch des Frauenwahlrechts. Als die Frauen 1919 zum ersten Mal ihre Stimme zur Reichstagswahl abgeben durften, erreichte ihre Wahlbeteiligung 82%. Eine Traumzahl, wenn wir an heutige Wahlbeteiligungen denken. Eine der ersten Abgeordneten im Deutschen Reichstag war Marie Juratz, die als erste Frau in der deutschen Geschichte im Reichstag eine Rede hielt. Sie begann mit: Meine Herren und Damen. In das Gelächter der Herren hinein fuhr sie fort: Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volk sprechen darf. Wir sind dieser Regierung nicht etwa im althergebrachten Sinne dankschuldig. Was die Regierung getan hat, das war selbstverständlich. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Ende des Zitats. Sie sehen, meine Damen, oder um meine Freundin Jutta Limbach zu zitieren, liebe Ladies und auch mein Herr, diese kleine Szene stammt nicht etwa aus dem Mittelalter, sie ist noch keine 100 Jahre alt. Heute betrachten wir das Frauenwahlrecht als selbstverständlich und dabei vergessen wir oft, dass zum Beispiel viele europäische Schwestern viel länger als wir Deutschen auf das Frauenwahlrecht haben warten müssen. In Großbritannien mussten die Schwestern bis 1928 warten, in Frankreich und vielen romanischen Staaten sogar bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Na, und von der Schweiz wollen wir gar nicht erst reden, die mussten bis 1972 warten. Vielleicht fragen Sie, was hat das alles mit unserer heutigen Situation zu tun? Aber die Antwort ist schnell gegeben: Ohne die Beteiligung von Frauen in der Politik gäbe es im Zweifel bis heute keine Gleichberechtigung. Jedenfalls keine solche, wie wir sie in Deutschland seit 1949 haben. Denn die Weimarer Republik, die sich eine eigene Verfassung gab, sah sich durchaus der Forderung nach absoluter Gleichberechtigung ausgesetzt. Waren doch im ersten frei gewählten Reichstag fast 10% der Abgeordneten Frauen. Das waren sehr bewusste, mutige und erfolgsorientierte Frauen, die die entsprechende Forderung nach Gleichberechtigung laut erhoben. Dennoch hieß es in der Weimarer Reichsverfassung nur, dass Männer und Frauen grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte haben. Im Klartext bedeutete dies, dass die Frauen wählen durften, was sie ohnehin seit 1918 durften, und dass sie auch öffentliche Positionen bekleiden durften. Eine Transformation, eine Übersetzung der Gleichberechtigung in das Privatleben war aber durch diese Verfassungsvorschrift nicht veranlasst und dann fand sie auch nicht statt. Alle sogenannten einfachen Gesetze, die das tägliche Leben der Menschen regelten und die aus dem Kaiserreich stammten, blieben unverändert in Geltung. Dass im sogenannten Dritten Reich, also unter der Herrschaft der Nationalsozialisten, für die Frauen in Sachen Gleichberechtigung nichts getan wurde, ist bekannt. In vielen Berufen erhielten Frauen praktisch ein Berufsverbot, so zum Beispiel die Juristinnen. Hitlers Ideal einer deutschen Frau, das wissen wir alle, war das der Hausfrau und Mutter. Nur als Mutter errang sie eine gesellschaftliche Anerkennung. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang unter anderem an das grausige Mutterkreuz in Gold. Und damit sind wir in der Neuzeit. In unserer geltenden Verfassung, dem sogenannten Bonner Grundgesetz, heißt es bekanntlich in Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz schlicht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser kurze Satz ist von außerordentlicher Inhaltsschwere. Er war heftig umstritten, der Parlamentarische Rat, der die Bonner Verfassung vorbereitet hatte, war nicht bereit, ein derart absolutes Grundrecht der Gleichberechtigung in die Verfassung aufzunehmen. Da dem Parlamentarischen Rat nur 4 Frauen angehörten, hatten diese auch zahlenmäßig natürlich keine Möglichkeit, die konservativen Männer umzustimmen. Es war die Rechtsanwältin Elisabeth Selbert, die auch dem Parlamentarischen Rat angehörte, die wahrhaft wagemutig und mit größter Entschlossenheit daran ging, diese uneingeschränkte Gleichberechtigung in die kommende deutsche Verfassung aufzunehmen. Als die Verfassung bereits in zweiter Lesung verabschiedet war, ohne dass sie diesen absoluten Gleichheits- und Gleichberechtigungsgrundsatz enthielt, startete Elisabeth Selbert eine noch nie dagewesene Postkartenaktion. Wir denken dran, 4 Jahre nach Kriegsende, Deutschland lag in Trümmern, eine Postkartenaktion. Es sollen mehr als 250.000 Postkarten beim Parlamentarischen Rat eingegangen sein, die alle forderten, ein absolutes Gleichberechtigungsgrundrecht in die Verfassung aufzunehmen. Erst jetzt war der Parlamentarische Rat bereit, diesem Druck nachzugeben und so gelang es, in der dritten Lesung der Verfassung, Artikel 3 Absatz 2, zum Bestandteil der Verfassung zu machen und die Gleichberechtigung der Geschlechter als echtes, einklagbares Grundrecht auszugestalten. Auch diese historische Großtat wird heute oft verkannt bzw. nicht gewürdigt. Alles, was Frauen seit 1949 zur Verbesserung ihrer Stellung in der Gesellschaft erreicht haben, hat seinen Ursprung und findet seine Berechtigung in Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz. Spätestens an dieser Stelle scheint es mir notwendig, einen vor allem Frauen belastenden Konflikt zu erwähnen, der in geänderter Form bis heute fortbesteht. Gemeint ist das Verhältnis zwischen Familie einerseits und Teilnahme am gesellschaftlichen, auch am Arbeitsleben andererseits. Das Familienrecht, ich habe es eben gerade erwähnt, das zu Zeiten des Inkrafttretens der Bonner Verfassung galt, stammte aus dem Kaiserreich. Es war am 1. Januar 1900 als Teil des BGB in Kraft getreten und spiegelte die gesellschaftlichen Überzeugungen des 19. Jahrhunderts wider. So hatte der Ehemann nach dem BGB die alleinige Verwaltung und Nutznießung des gesamten Frauenvermögens, einschließlich ihres Arbeitsverdienstes. Er durfte dieses Vermögen und dieses Einkommen für sich selbst nach eigenem Gutdünken verwenden. Dasselbe galt übrigens für Kindesvermögen. Das alles war Inhalt des gesetzlichen Güterstandes der sogenannten, so hieß es wirklich im Gesetz, ehemännlichen Verwaltung und Nutznießung. Nach dem damaligen Eherecht war die Ehefrau nicht berechtigt, ohne Zustimmung ihres Mannes außerhäuslich erwerbstätig zu sein. Ihren Arbeitsverdienst konnte sie auf ein eigenes Bankkonto nicht einzahlen. Sie war nicht berechtigt, ein eigenes Konto zu eröffnen. Wenn es dem Mann nicht mehr gefiel, wir haben es gestern von Frau Schwarzer gehört, dass die Frau erwerbstätig war, so konnte er mit Hilfe des Vormundschaftsgerichts erreichen, dass sie ihren Arbeitsplatz aufgeben musste. Nicht selten geschah es, dass eine Frau morgens ihre Arbeit antreten wollte und vom Arbeitgeber erfuhr, sie brauche gar nicht erst zu beginnen, ihr Ehemann habe das Arbeitsverhältnis gekündigt. Das entsprach damaligem geltendem Recht. Die Frau war auch nicht berechtigt, die gemeinsamen Kinder gesetzlich zu vertreten. Sie bestimmte weder den Wohnort noch über die Erziehung der Kinder, etwa auf schulischem Gebiet. Dies alles war allein Aufgabe des Mannes. Kurz, die unter Kaiser Wilhelm II. Eingeführte allgemein geltende Zivilehe war absolut patriarchalisch geprägt. Unnötig zu erwähnen, dass unter einer solchen Ägide keine Frau ohne weiteres gleichberechtigt in das Erwerbs- und Gesellschaftsleben eintreten konnte. Jedenfalls dann nicht, wenn sie verheiratet war, und das waren damals fast alle Frauen. Weil der Gesetzgeber der Bonner Verfassung, also der Parlamentarische Rat, im Wege der Vorahnung erkannt hatte, dass das Grundrecht der Gleichberechtigung eine Änderung des Zivilrechts zwar überall verlangte, wo nämlich das geltende Recht der Gleichberechtigung zuwiderlief, aber zugleich auch sich vorstellen konnte, dass der Deutsche Bundestag dem nicht ohne weiteres folgen würde, bestimmte die Verfassung zugleich, dass auf dem Gebiet des Familienrechts alle Bestimmungen, die gegen Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz verstießen, mit Ablauf der ersten Wahlperiode, das war der 31. März 1953, außer Kraft traten. Das tut ja ein Gesetzgeber nur dann, wenn er kein Vertrauen hat in den nächsten Bundestag. Wenn er sich sagt, die werden das sowieso nicht machen und dann schaffen wir eben Löcher im Gesetz. Und genau das ist hier geschehen. Am 1. April 1953 bestand das Familienrecht des BGB an vielen Stellen aus Löchern. Da der erste Bundestag, der 1949 gewählt war, erwartungsgemäß es nicht schaffte, das Familienrecht dem Artikel 3 Absatz 2 anzupassen. Die konservativen männlichen Abgeordneten wehrten sich mit aller Macht gegen eine Veränderung der herrschenden Machtverhältnisse in der Familie. Verstrich die erste Wahlperiode, ohne dass entsprechende Vorschriften im BGB geändert waren. Wenn man die Protokolle der damaligen Sitzungen des ersten Bundestages liest, wird einem etwas grau vor Augen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles behauptet wurde. Warum es alles nicht geht, warum man eine Frau unmöglich in gleiche Rechte einsetzen kann wie der Mann in der Familie, weil nämlich dort dann das Chaos ausbricht. Am 1. April 1953 traten viele Vorschriften außer Kraft und es geschah das, was dann immer geschieht, wenn Löcher im Gesetz entstehen. Es tritt Richterrecht an die Stelle des Gesetzes. In der zweiten Wahlperiode, die von 53 bis 57 dauerte, drohte dasselbe Schicksal. Bis Juni 1957, also zwei Monate vor Ende der Legislaturperiode, war immer noch kein Gesetz verabschiedet, das das Familienrecht dem Artikel 3 Absatz 2 diente bzw. entsprach und ihm zum Durchbruch verhalf. Und dann wurde in aller Eile das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz im Juni 1957 verabschiedet, das vorsichtshalber erst ein Jahr später in Kraft trat, am 1. Juli 1958. Inzwischen waren also fast 10 Jahre vergangen seit Inkrafttreten der Verfassung. Dieses Gleichberechtigungsgesetz hat einen schönen Namen, es verspricht mehr, als es hielt. Vielleicht auch, als es halten konnte, wenn man die Mehrheitsverhältnisse sich im Bundestag vorstellte. Keinesfalls schaffte dieses Gesetz eine vollständige Gleichberechtigung der Geschlechter im bürgerlichen Recht. Die Schöpfer des Gleichberechtigungsgesetzes, also die Mehrheit im Deutschen Bundestag, folgten ihrer Überzeugung, dass unser Ehe- und Familienleben nicht durch eine falsch verstandene Gleichberechtigung Schaden nehmen dürfe. Sie sahen das Chaos voraus, wenn man der Ehefrau die Herdflucht so ohne weiteres gestattete. Ich zitiere aus der Bundestagsrundschau. So hielten diese Männer am überkommenen Rollenverständnis fest, und das sah so aus: erwerbstätig sollte eine Ehefrau nur sein dürfen, wenn sich das mit ihren Aufgaben in Haushalt und Familie vereinbaren ließ. So stand es dann auch im Gesetz. Mit dieser Vorschrift verfolgten die männlichen Gesetzgeber erzieherische Absichten. Sie vertrauten darauf, dass starke Ehemänner die alte Ordnung wiederherstellen und ihre Frau vor den Sirenen der Emanzipation bewahren würden. Dabei hatte die Ministerialbürokratie mit zarten Hinweisen auf die naturgegebene Ordnung ein richtiges Verständnis der Gleichberechtigung herbeigeführt. Dies alles zitiere ich aus einem Aufsatz von Jutta Limbach, die wie ich ja seit Jahrzehnten an der Front der Gleichberechtigung kämpft. Das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 schaffte neue Vorschriften für das Zusammenleben von Mann und Frau. Es führte als gesetzlichen Güterstand die Zugewinngemeinschaft ein, die ja bis heute gilt, und versuchte auch die Eltern in ihrer Stellung gegenüber gemeinsamen Kindern mit gemeinsamen Rechten auszustatten. Aber auch das gelang nicht. Diese vorsichtig ausgedrückte Zurückhaltung des Gesetzgebers fand Beifall in der konservativen juristischen Lehre. So liest man in einem damals weit verbreiteten Lehrbuch zum Familienrecht von Günter Beitzke, ich zitiere: andererseits kann die Gleichberechtigung angesichts der naturgegebenen, verschiedenartigen Funktionen von Mann und Frau nie eine unbedingte Gleichheit der Rechtsstellung bedeuten. Es ist unmöglich, mit dem Wortlaut von Artikel 3 ein absolutes Differenzierungsverbot vorzunehmen, wenn man naturnotwendig auf die biologischen Unterschiede Rücksicht nehmen, ja, sie allenfalls sogar auszugleichen suchen muss. Die Gleichheit kann keine mechanische, sondern muss eine organische sein, die auf der Gleichwertigkeit, nicht Gleichheit von Mann und Frau beruht. Sie darf die Einheit der Familie nicht antasten und muss daher auch übertriebenen individualistischen Bestrebungen entgegentreten. Zitat Ende. Das war offizielle Lehrmeinung damals. Sie können sich vorstellen, ich habe in dieser Zeit meine juristische Ausbildung erlebt, was das für eine Freude war. Deshalb wurde die sogenannte Hausfrauenehe beibehalten, was das Gesetz so ausdrückte, dass die Führung des Haushalts der Frau in eigener Verantwortung, immerhin in eigener Verantwortung, oblag, mit dem weiteren Zusatz, dass sie nur erwerbstätig sein durfte, wenn und soweit sich dies mit ihren Pflichten als Hausfrau vertrug. In der damaligen juristischen Literatur findet man Sätze wie, Zitat, die Betreuung von Kindern hat Vorrang vor jeder Berufstätigkeit der Mutter, oder die Ehefrau hat in verstärktem Maße auf die Belange der Familie Rücksicht zu nehmen, wenn Kinder zu pflegen und zu erziehen sind. Oder durch schrille Emanzipationssirenen, durch wirtschaftliche Not, Konsumzwang und durch das Scheidungsfolgenrecht wird die Mehrzahl der Frauen zur Doppelrolle in Haushalt und Erwerbsleben gedrängt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man durch das Scheidungsfolgenrecht in eine Doppelrolle gedrängt wird. Na gut. Wie erwähnt, behielt das Gleichberechtigungsgesetz an mehreren Stellen das patriarchalische Prinzip sozusagen lupenrein bei. So behielt, wenn die Eltern sich in Angelegenheit des Kindes nicht einigen konnten, na wär wohl der Vater das Alleinentscheidungsrecht. Es war der sogenannte Stichentscheid, von dem Sie sicher schon gehört haben. Außerdem blieb der Vater alleiniger gesetzlicher Vertreter des Kindes, weil, so kann man in dem Bundestagsprotokoll mit heller Freude lesen, die Mütter nicht für fähig gehalten wurden, das Kind im Rechtsverkehr zu vertreten. Diese beiden Bestimmungen aus dem Gleichberechtigungsgesetz hielten natürlich nicht und konnten gar nicht halten. Schon ein Jahr später, 1959, erklärte das Bundesverfassungsgericht beide Vorschriften für verfassungswidrig und nichtig. Da hatten wir wieder Löcher im Gesetz. Ich habe schon erwähnt, dass das tägliche Leben fast aller Frauen durch das Eherecht bestimmt wird. Das ist bis heute so, aber insbesondere war es damals so. So kam das Eherecht nicht zur Ruhe. 20 Jahre nach Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetzes von 1957, nämlich am 1. Juli 1977, trat das erste Eherechtsreformgesetz in Kraft, das in seinen Grundzügen bis heute gilt. Ganz besonders wichtig, damals wurde das sogenannte Schuldscheidungsrecht abgeschafft zugunsten des Zerrüttungsprinzips. Seit 1977 wird jede Ehe geschieden, wenn sie gescheitert ist, und das Scheitern wird vermutet, wenn die Eheleute mindestens ein Jahr getrennt leben. War schon diese Neuerung eine, die mehr als 10 Jahre umstritten war? Ich selbst war Mitglied der staatlichen Eherechtskommission, die über 10 Jahre beraten hat. So galt das erst recht für die Scheidungsfolgen. Erstmals wurde der Versorgungsausgleich eingeführt, eine klare Regelung zugunsten der Ehefrauen. Denn nun partizipierten diese Frauen im Falle der Scheidung an den Altersvorsorgeanwartschaften des Mannes, und zwar in der Weise, dass ihnen die Hälfte dieser Anwartschaften, die in der Ehe erworben waren, auf ein eigenes Konto, Rentenkonto, übertragen wurde. Und das wiederum hatte die Wirkung, dass diese Frauen oft auf diese Weise erstmals eine einigermaßen vernünftige Rente bekommen konnten, weil ihr Rentenkonto entsprechend aufgefüllt war. Seit 1980, noch wieder 3 Jahre später, waren beide Eltern gleichmäßige gesetzliche Vertreter der Kinder und entschieden gemeinsam, wie das Kind aufwachsen soll und erzogen werden soll. Für eine ganz schwierige Problemlage bot sich auf dem Gebiet des Unterhaltsrechts nun kein Königsweg als Lösung an. Hatte bis 1977 die Frage, ob ein geschiedener Ehegatte Unterhalt bekommt, von der Schuldfrage abgehangen, wer schuldig geschieden wurde, bekam keinen Unterhalt, wer unschuldig geschieden wurde, bekam Unterhalt, so gab es diesen Anknüpfungspunkt jetzt ja nicht mehr, weil es keine Schuld an der Scheidung mehr gab. Deswegen erhielt im Zuge der Reform von 1977 der Ehegatte nach einer Scheidung Unterhalt, der ihn benötigte. Im Grundsatz gilt das bis heute. Es gibt bestimmte Tatbestände, die zu einem Unterhaltsanspruch führen, allen voran der sogenannte Betreuungsunterhaltsanspruch, also der Unterhalt, der dafür gezahlt wird, dass gemeinsame Kinder betreut werden. Darüber hinaus gibt es Ansprüche wegen Alters, wegen Krankheit, wegen Arbeitslosigkeit und den sogenannten Aufstockungsunterhalt, also eine Aufstockung des eigenen Einkommens, wenn dieses Einkommen den Ehestandard nicht erreicht. Der Sturm der Entrüstung auf Seiten der Männer, also derjenigen, die leisten oder zahlen sollte, war groß. Eine Reihe von Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht schloss sich an, jeweils mit dem Antrag, die neuen Vorschriften für verfassungswidrig zu erklären. Ich selbst habe an all diesen mündlichen Verhandlungen teilgenommen und es war teilweise abenteuerlich, was da vorgetragen wurde von den männlichen Beschwerdeführern. Alle diese Verfahren haben aber nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Das Bundesverfassungsgericht hat in allen Fällen gesagt, die neuen Regelungen sind verfassungsgemäß. Aber die Unterhaltspflichtigen, das sind nun mal bis heute fast ausschließlich die Männer, gaben keine Ruhe. Schon 1986, 10 Jahre nach Verabschiedung des ersten Eherechtsreformgesetzes, kam es zu einer Änderung durch das Unterhaltsänderungsgesetz. Und am 1. Januar 2008 trat das zweite Reformgesetz in Kraft. Sie alle haben davon gehört. Und das ist der jetzige Rechtszustand. Seither, seit dem 1. Januar 2008, kann jeder Unterhaltsanspruch zeitlich befristet und höhenmäßig begrenzt werden. Und Unterhalt wegen Betreuung gemeinsamer Kinder gibt es grundsätzlich nur noch für 3 Jahre. Dieses zweite Reformgesetz hat also die Ansprüche von Ehefrauen ganz erheblich reduziert und tut es bis auf den heutigen Tag. Spätestens seit dem 1. Januar 2008 ist die Hausfrauenehe gesetzlich tot. Keine Frau kann seither mehr das Risiko eingehen, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden und sich nur der Familienarbeit widmen. Wir sind im Jahre 2008 eben gewesen. Ich springe ein bisschen zurück. Wir haben ja gesehen, der Ausgangspunkt ist Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber natürlich konnte keinem Menschen verborgen bleiben, dass diese Gleichberechtigung zu einer Gleichstellung noch nicht geführt hat. Und so geschah Folgendes. In der Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat, die Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen wurde, um nämlich die Verfassung der DDR, die diese sich in ihrer frei gewählten Volkskammer noch gegeben hatte, und die Verfassung der Bundesrepublik in Übereinstimmung zu bringen. Das sollte eine Kommission leisten. Ich habe dieser Kommission angehört als damalige Justizsenatorin und mit mir andere Justizministerinnen und Senatorinnen, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Also, in dieser Verfassungskommission vertrat die SPD unter der Führung von Hans-Jochen Vogel unter anderem die Ansicht, der Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz reicht nicht mehr aus. Wir müssen ihn ergänzen, es muss endlich eine Pflicht des Staates herbeigeführt werden, die Gleichstellung wirklich durchzusetzen. Das geschah, und zwar in der Weise, dass so wie heute die Verfassung lautet, in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist die jetzige Fassung. Deutlicher konnte der Verfassungsgesetzgeber, also der Deutsche Bundestag, nicht machen, dass die Gleichberechtigung auch im Jahre 1994 immer noch nicht tatsächlich durchgesetzt war. Und vor allem, dass es nach wie vor Nachteile gab und gibt, deren Beseitigung Aufgabe des Staates ist. Diesen Verfassungszusatz hatten ausschließlich Frauen erkämpft, nämlich die der Verfassungskommission angehörenden Justizministerinnen und Senatorinnen von Berlin, Hamburg, von Hessen und Niedersachsen. Auch hier war der Widerstand der anwesenden Herren außergewöhnlich. Argumente wie die gewünschte Ergänzung sei verfassungswidrig, sie gehöre nicht in eine Verfassung, sie sei bloße Lyrik und Ähnliches, waren über Monate zu hören. Nur weil der Bundeskanzler Kohl ja immer ein sehr genaues Gefühl dafür hatte, ob die nächste Wahl wohl gewonnen werden könnte oder nicht, und weil ihm plötzlich einfiel, dass er die Frauen die Mehrheit in der Bundesrepublik haben, gab er seinen Mannen einen Wink, sie sollten mit ihrem merkwürdigen Widerstand endlich mal aufhören, und gab ihnen gleichzeitig den Rat, das vielleicht auch den FDP-Herren zu vermitteln. Und so geschah das Wunder, dass plötzlich Herr Professor Scholz, Robert Scholz, einer der Vorsitzenden dieser Kommission, reinkam in einer unserer vielen Sitzungen und sagte, so, es ist alles klar, wir machen mit. Worauf wir einmal mehr staunten und erst später erfuhren, was der Grund war. Heute haben wir uns zu fragen, ob das Gleichstellungsgebot aus Artikel 3 Absatz 2, Satz 2 Grundgesetz, also die Ergänzung von 1994, nun dazu geführt hat, dass bestehende Benachteiligungen beseitigt und die Gleichberechtigung auf allen Gebieten tatsächlich durchgesetzt ist. Diese Frage ist schnell beantwortet, leider nein. Es sind viele Anstrengungen unternommen worden. So hat der Deutsche Bundestag im Jahre 2001 zwei wichtige, in ihrer Auswirkung gar nicht hoch genug einzuschätzende Gesetze verabschiedet, von denen eins prompt wieder in Karlsruhe landete. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen und das Gesetz über die eingetragenen Lebenspartnerschaften. Das erstere Gesetz schützt vor allem Frauen innerhalb der Familie vor gewalttätigen Partnern und erweist sich als außerordentlich effektiv, weil auch der verfahrensrechtliche Schutz ein sehr schneller und direkter ist. Das zweite Gesetz hat für gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner endlich es ermöglicht, ihre Partnerschaft zu legalisieren. Das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft ist inzwischen mehrfach ergänzt worden und die Stellung der solcher Art eingetragenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartner hat sich sukzessive verbessert, aber nach wie vor gibt es gewisse Benachteiligungen. Im Jahre 2006 ist dann das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verabschiedet worden, das ich hier nur kurz zusammenfassen will. Es soll gelten für das gesamte bürgerliche und Zivilrecht, vor allem aber fürs Arbeitsrecht. Es nachvollzieht europäische Richtlinien und in der Begründung liest man so erstaunliche Sätze wie: In Deutschland und Frankreich sei die Gleichberechtigung ohnehin schon durchgesetzt. Das musste man erst mal lesen, da wäre man selbst nicht drauf gekommen. Wenn ich dargestellt habe, dass die Gleichstellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft keineswegs geschafft ist, so darf ich mich hierfür abschließend, aber das ist leider noch eine kleine Ecke, weil der Bericht sehr lang ist, abschließend beziehen auf den ersten Gleichstellungsbericht, der relativ unbemerkt geblieben ist, was mich nun gar nicht wundert, der aber richtig Zündstoff enthält. Diesen Bericht hat die Bundesregierung im Juni letzten Jahres veröffentlicht. Das hat sie gewiss nicht gern getan und schon gar nicht freiwillig getan. Dieser Bericht geht nämlich zurück auf eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag von 2005. Und 3 Jahre später hat dann die Bundesregierung atemlos beschlossen, jetzt wird aber ein Bericht eingeholt und der wurde 3 Jahre später vorgelegt im Jahre 2011. So schnell geht das. So, und dieser Bericht soll die Grundlage sein für eine abgestimmte künftige Familien- und Gleichstellungspolitik. Das war nämlich der Auftrag der Sachverständigenkommission. Sie sollte unter der Vorgabe, Zitat, Gleichstellungspolitik in der Lebensverlaufsperspektive, politischen Handlungsbedarf in unterschiedlichen Lebensphasen und gerade an den Übergängen im Lebenslauf identifizieren. Für eine innovative Gleichstellungspolitik für Frauen und Männer soll der Bericht Zukunftsfelder identifizieren und analysieren. Er soll prüfen, ob und durch welche Maßnahmen Veränderungsimpulse in diesen Zukunftsfeldern zu setzen sind. Es sollen Handlungsempfehlungen formuliert werden, die Frauen und Männer in allen Phasen ihres Lebens gleiche Chancen ermöglichen. Also das sind ja wirklich schon mal ganz kräftige Worte. Mal sehen, was daraus geworden ist. Ich darf zitieren. In ihrem fast 250 Seiten umfassenden Bericht gelangt die Untersuchung zu sehr differenzierten und keineswegs jeweils zueinander passenden Ergebnissen. Sie zeigt auf, dass es in unserer Gesellschaft widersprüchliche Anreize gibt, die dazu führen, dass weder Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern noch Aufstiegschancen geschlechtergerecht vorhanden sind. Immerhin, das ist ein offizieller Bericht, also ich finde das schon sehr bemerkenswert. So heißt es in dem Bericht unter anderem, dass Frauen zwar besser ausgebildet werden als je zuvor, dass aber gleichzeitig Anreize gesetzt werden, damit sie ihre Potenziale im Beschäftigungssystem nicht ausreichend nutzen. Es werde die Verknappung des Arbeitsangebots infolge der demografischen Entwicklung beklagt und eine Erleichterung der Zuwanderung gefordert. Gleichzeitig würden aber im Steuer-, Sozial- und Arbeitsrecht starke Anreize zur Begrenzung des Arbeitsangebots von Frauen gesetzt. Nach Abschluss der Elterngeldphase seien weder Kinderbetreuung noch flexible Arbeitszeiten garantiert. Man könne zwar von Vollzeit zu Teilzeit wechseln, aber nicht umgekehrt. Und schließlich würden für verheiratete Paare, bei denen ein Partner ein gutes Erwerbseinkommen erwirtschaftet, Anreize für die Wahl eines Allein- oder Zuverdienermodells gesetzt. Dagegen gelte bei Arbeitslosigkeit im Bereich des SGB II in der Bedarfsgemeinschaft die Erwartung an eine vollumfängliche Erwerbsbeteiligung aller Erwerbsfähigen, also auch der Frauen. Damit würden aber solche Frauen auf den Arbeitsmarkt verwiesen, deren Erwerbsmöglichkeiten nach langen Jahren der Erwerbsunterbrechung stark eingeschränkt seien. Alles das ist ja ganz wichtig, dass mal diese Gegensätzlichkeit, diese Widersprüchlichkeit dargestellt wird, und zwar in einem offiziellen Bericht der Bundesregierung. Der Bericht stellt fest, dass angesichts solcher Brüche die Gleichstellungspolitik in Deutschland keinen konsistenten Politikansatz erkennen lasse. Das ist eine Ohrfeige, das muss man wirklich sagen. Folgerichtig gibt die Kommission eine Reihe von Empfehlungen. Unter anderem heißt es, im Familienrecht gelte es die Potenziale für eine gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft und für eine geteilte elterliche Sorgearbeit zu stützen. Arbeits-, Sozial- und Einkommenssteuerrecht seien am Erwerbsmodell auszurichten, das gleiche Teilhabe von Frauen und Männern am Erwerbsleben verwirkliche. Das Erfordernis der Haus- und Sorgearbeit sei im männlichen wie im weiblichen Erwerbsverlauf zu berücksichtigen. Zu schützen sei das Vertrauen älterer Frauen und Männer, die ihr Leben nach einem rechtlich und gesellschaftlich etablierten Rollenmodell anderer Art, früherer Art könnte man sagen, gestaltet haben. Konkret schlägt die Kommission vor, den heute noch geltenden gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft aufzugeben zugunsten der in Europa fast durchgängig geltenden Errungenschaftsgemeinschaft. Zur elterlichen Sorge sagen Sie auch etwas. Weiter empfiehlt die Kommission, dass Regelungen des Sozial- und Einkommenssteuerrechts, die an die Ehe anknüpfen, aber ein asymmetrisches Rollenmodell begünstigen, einer grundsätzlichen Reform bedürfen. Es soll die beitragsfreie Ehegattenmitversicherung aufgegeben werden zugunsten einer eigenständigen sozialen Sicherung der Frau und für die Kosten solle in Zeiten der Sorgearbeit die Gemeinschaft einstehen. Bei der Ehegattenbesteuerung solle grundsätzlich auf die in Europa weit verbreitete Individualbesteuerung umgestellt werden. Die Familiensorgearbeit solle für Pflege, Arbeit im Sozial- und Steuerrecht konsequent ebenfalls berücksichtigt im Steuerrecht und so ausgestaltet werden, dass die mit Einkommenseinbußen verbundenen Sorgephasen einer solchen weit gefassten Sorgearbeit eine ausreichende soziale Absicherung erfahren. Sie hören, das sind richtig revolutionäre Vorschläge, von denen viele von uns seit Jahr und Tag hoffen, dass sie endlich kommen. Und schließlich empfiehlt die Kommission im Unterhaltsrecht für langjährige Ehen, in denen insbesondere die Frauen unter anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine traditionelle Aufgabenteilung optiert haben, angemessene unterhaltsrechtliche Lösungen zu finden seien. Interessanterweise plädiert die Kommission auch dafür, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und die geschlechtsspezifische Lohnlücke bei Frauen zu verringern, wenn nicht zu beseitigen. Die Kommission spricht sich auch für eine Geschlechterquote für Aufsichtsräte aus und dafür auch Modelle für Mindestanteilsregelungen, das finde ich hübsch, in Klammern steht nämlich Quote, das ist die Definition für eine Quote, Mindestanteilsregelungen, von Frauen in Führungspositionen zu prüfen. Damit schließt der Bericht der Kommission und hebt zu Recht hervor, eine tatsächliche Gleichstellung könne durch eine neue rechtliche und institutionelle Rahmung allein nicht hergestellt werden. Es bedürfe eines Umdenkens in der Arbeitswelt und der Entwicklung einer Unternehmenskultur, die sich am Leitbild der oder des Erwerbstätigen mit Fürsorgeverpflichtungen und anderen lebensweltlichen Zeitbedarf im Lebensverlauf orientiert und entsprechende Erwerbs- und Lebensverläufe von Frauen und Männern wertschätzt. Erlauben Sie daher, dass ich als letzten Punkt aufnehme, was die Kommission angeführt hat, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen. Bisweilen kann man hören, dies sei doch ein Problem einer kleinen, elitären Minderheit. Das ist schlicht falsch. Solange unsere Wirtschaftsunternehmen zu 95-98% von Männern geführt werden, wird sich nach meiner festen Überzeugung in der Arbeitswelt wenig bis gar nichts ändern. Derzeit haben wir einen Anteil von Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft von 2,4%. Diese 2,4% können eine Änderung nicht bewirken. Denn es ist wissenschaftlich wiederholt nachgewiesen worden, dass eine nachhaltige Veränderung nur und erst dann bewirkt werden kann, wenn eine bisher unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppe mindestens 30% in den jeweiligen Gremien einnimmt. Das leuchtet auch ein, wenn man sich vor Augen führt, was ein oder zwei Frauen in einem großen Vorstand oder Aufsichtsrat bewirken können. Selbst wenn man ihnen zuhört, werden sie doch kaum Mehrheiten für ihre Vorschläge finden. Ich selbst bin in vielen Aufsichtsräten gewesen und weiß genau, wovon ich rede. So ist es zu erklären, dass ein Land wie Norwegen gesetzlich eine 40%-Quote für Frauen in Aufsichtsräte eingeführt hat, was inzwischen auch tatsächlich umgesetzt ist, das hat uns neulich der norwegische Botschafter berichtet, und noch wichtiger, was sich bewährt hat. Und der norwegische Botschafter hat berichtet, dass in Norwegen genau dieselben Widerstände waren, wie sie auch bei uns sind. So ist es auch zu erklären, warum bei uns Quoten für Aufsichtsräte und Führungspositionen gefordert werden. Der Weg natürlich ist weit. Gerade jetzt hat sich die Bundesfamilienministerin, wir wissen es, erneut gegen Quoten ausgesprochen. Und wir wissen, dass auch unsere Bundeskanzlerin nicht für Quoten ist. Aber wir Frauen wissen, auch wenn der Fortschritt eine Schnecke ist, so kommt er letzten Endes an sein Ziel. Das zeigen die letzten 40 bis 50 Jahre mit Deutlichkeit. Die Antwort auf das Thema meines Vortrages, haben die Frauen heute die Rechte, die ihnen zustehen, kann deshalb nach allem nur lauten, Frauen haben bis heute in Deutschland nicht alle Rechte, die ihnen zustehen. Es ist besser geworden, aber noch nicht gut. Und es bleibt für uns und die nachfolgenden Frauengenerationen noch viel zu tun. Sorgen wir dafür, dass die Noch-Inhaber der Macht, also die Männer, dies endlich auch als ihre Aufgabe begreifen und so zu einer nachhaltigen Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft beitragen. Vielen Dank. Applaus